Schepokalypse 52, Zeichen und Wunder.
Gegen GDPR.
Ich bin gegen alles.
Okay, ja, das bin ich.
Also, ja, das ist ja diesmal ganz...
genau, die Vorzeichen haben sich geändert.
Jawohl.
Sehen noch Zeichen und Wunder. Oh, das wäre der Song, das wäre der Titel. Zeichen und Wunder.
Sehr gut. Und damit geht mein Gruß in die Schweiz heute an diesem sonnigen Freitagmorgen. Hallo Chris.
Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, liebe Hörer. Willkommen zur 52. Ausgabe der Scherpokalypse. Wir haben gerade beschlossen, wir tauschen heute mal die Rollen. Vielen Dank für euer für eure häufiges Zuhören. Wir hatten in der letzten Folge ziemlich gute Abrufzahlen, habe ich gesehen.
Verstehe ich gar nicht, weil wir erzählen ja immer nur Negatives.
Ja, aber wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Ich weiß gar nicht, ob wir uns noch Feedback geben können, weil also ich bin ja jetzt total datengeschützt. Bist du auch datengeschützt? Ach nee, du lebst ja in der Schweiz. Du bist ja sowieso schon per se datengeschützt, oder?
In Theorie bin ich per se datengeschützt, aber die EU hat ja die Schweiz angemahnt, dass sie auch nur 2 Jahre Zeit hat, sich hier an die Standards anzugleichen, oder? Weil man einfach nicht mehr arbeiten möchte mit einem Land, das Datenschutzgesetze von 1995 hat.
Ja, aber wir sind ja, also ich bin jetzt super, mein Taubenzüchterverein kann mich nicht mehr ausspionieren und ich weiß jetzt genau, was der gespeichert hat und so weiter. Also war GDPR, Datenschutzgrundverordnung. Ich dachte ja, die Welt bricht zusammen, aber irgendwie am 25. Mai ist doch nicht zusammengebrochen, nur ich finde, es herrscht ein ziemliches Durcheinander oder Chaos oder es ist vermeintlich so etwas, was man merkt. Wie gesagt, am 25. Mai ist ja jetzt alles gültig, es kann jetzt alles durchgesetzt werden und jeder muss sich darum kümmern und gefühlt hat sich in den 2 Wochen vorher irgendwie so jeder plötzlich gesagt, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Keiner hatte eine Ahnung, wie sich das auswirkt und man merkt mal wieder, also mein Empfinden ist, da ist irgendwo ein guter Gedanke hinter gewesen, so nach dem Motto, was wir ja auch immer diskutieren, passt auf mit euren Daten, Datensparsamkeit und gebt nicht alle eure Daten weg. Und auf der anderen Seite, als es dann plötzlich jeden irgendwie betrifft, den kleinsten Blogger und so weiter und so fort, hat man festgestellt, so richtig durchdacht erscheint mir das Ganze noch nicht. Und die Auswirkungen hat sich eigentlich auch keiner so richtig vorgestellt. Man wollte doch irgendwie die Großen treffen, oder?
Ja, ist das nicht so eine Kritik, die so ein bisschen am Ziel vorbeischießt? Klar wollte man die Großen treffen, dass es natürlich links und rechts auch Kleine hat, die sich einen Deut um den Datenschutz gekümmert haben. Ja, die nimmt es jetzt halt mit.
Ja, aber ich finde das, also ich habe mich ja dann auch nach dem Motto, ich bin ja auch online präsent und habe mich dann auch mal hingesetzt und gesagt, okay, was bedeutet das dann jetzt für mich? Was bedeutet das zum Beispiel für unseren kleinen niedlichen Podcast? Wir hatten das ja auch schon mal erzählt. Wir laden dann eine Datei hoch. Wir benutzen verschiedene Online-Dienste, um diesen Podcast zu verteilen. Wir speichern eigentlich keine Daten über unsere Hörer, weil wir wissen eigentlich gar nicht, das ist ja mal eines der Hauptprobleme, wir wissen gar nicht, wer unsere Hörer sind. Wir können irgendwo nur sehen, wie viele irgendwelche Abrufe da sind. Ob das jetzt nur mal eine Sekunde war oder ob das eine ganze Stunde war, können wir auch im Prinzip gar nicht sagen. Ist das aber trotzdem etwas, was mich jetzt betrifft, wo wir uns trotzdem darum kümmern müssen, wo wir eine Datenschutzerklärung aufsetzen müssen, wo wir für unseren Podcast einen Datenschutzbeauftragten nominieren müssen? Das war ja bei vielen Kleinen. Man hat ja dann Dinge gelesen, weiß ich was, Kirchen machen keine Live-Übertragung ihrer Messen mehr und diverse Kleinanbieter haben ihre Seiten zugemacht, weil sie nicht mehr wissen, was passiert. Eine gute Idee mit dem Datenschutz, aber ich glaube, die Empfindung ist, dass es im Prinzip bei den meisten negativ aufgenommen wird, die es betrifft, weil die im Moment plötzlich irgendwie nicht genau wissen, was sie davon zu erwarten haben, was für Konsequenzen das für sie hat. Bei vielen, die du fragst, auch die sich damit auskennen, sagt er, naja, müssen wir mal sehen, wie dann die Rechtsprechung entscheidet. Das heißt, da sind ja so viele im Rahmen von und so weiter und so fort Erklärungen drin. Müssen wir erst mal gucken, was da kommt. Und dann bist du dann plötzlich dabei und sagst, ja, was muss ich denn jetzt machen? Und insofern empfinden das die meisten erstmal als negativ, habe ich so das Gefühl.
Ich glaube, dein Gefühl trügt nicht. Es Das Problem ist aber nicht das DSGVO, sondern ich verorte die Probleme an verschiedenen Orten. Zum einen ist es die Kommunikation der Europäischen Union. Also irgendwie ist dieses Gesetz schon lange drin und ich habe in einem Interview von Sascha Lobo mit einem der Autoren dieses Gesetzes gehört, dass es auch eines der Gesetze war, das am meisten Änderungsanträge bekommen hat. Also die arbeiten ja nicht seit vorgestern an diesem Gesetz, sondern die arbeiten schon seit Jahren an diesem Gesetz und hier haben verschiedene Organisationen und Firmen haben diverse Änderungsanträge gesetzt. Wie gesagt, eines der Gesetze, die am meisten Änderungsanträge hatte in der EU ever. Also dieses Gesetz war nicht unbekannt. Trotzdem ist dieses Ding nicht so richtig in der Öffentlichkeit angekommen oder bei den Unternehmen ist das nicht so richtig angekommen. Und ich glaube, hier muss die Europäische Union lernen, irgendwie besser zu kommunizieren. Diese Kanäle funktionieren noch nicht. Oder viel, also ich, so wie ich das beobachtet habe, waren viele überrascht.
Ach ja, ich glaube, das zeigt auch so ein Grundproblem der ganzen aktuellen Lage auf. Dass ich vermute mal, dass, wenn du jetzt sagst, da gab es diverse Änderungsanträge und so weiter, also ich sag mal, dieses Gesetz in dieser Bedeutung, dieser Tragweite, ist an mir ehrlich gesagt auch weitgehend vorbeigegangen. Und wenn ich nicht im November letzten Jahres mit dem Nicky Borrell mal gesprochen hätte, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier so ein White Paper mit dem Rechtsanwalt gemacht, was Office 365 und GDPR zusammenstellt, habe ich gesagt, was kommt denn da so? Und dann hat man sich so nach und nach intensiver damit beschäftigt. Aber so dieser ganze Vordiskussion und so weiter, du sagst jetzt, die Unternehmen haben damit diskutiert. Ich meine, heute ist, ich komme jetzt mal wieder auf den Taubenzüchterverein zurück, der Taubenzüchterverein ist davon betroffen worden. Hat der an der Diskussion um dieses Gesetz mit teilgenommen? Hat das jeden, den es betrifft, die kleinen Unternehmen, die kleinen Selbstständigen, haben die daran teilgenommen? Haben die gesagt, also wisst ihr, alles schön und gut, aber wie sollen wir das leisten? Ich vermute mal, dass die Diskussion da auch wieder in Kreisen stattfindet, wobei ich dann auch mal noch die Kompetenz dieser Kreise bei dem Wissensstand, was unsere Regierungsverantwortlichen zum Thema Internet haben, da mag ich das auch mal anzweifeln. Ob das, was dann dabei rauskommt, wirklich etwas ist, was auch für den Anwender, für den der Betroffenen etwas entsprechend bringt. Also das...
Ja, genau. Also das, ja, lass mich noch schnell weiter ausführen. Also das war so die erste Aussage ist, oder vor 3-4 Jahren, oder fand diese Diskussion statt. Allerdings bekamen, wie du sagst, bekam das die breite Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit, der Unternehmen nicht mit. Wie auch immer hier die Organisation ist, oder von Landesverbänden, europäischen Verbänden und so weiter, der Taubenzüchter, um dein Beispiel hier weiter zu stressen. Aber ich sehe, das nächste Problem sehe ich eben da. Weißt du, es ist eben nicht so, dass nicht die kleinen und mittleren Unternehmen hatten 2 Jahre Zeit, um sich an das DSGVO anzupassen. Es ist nämlich so, dass der Gesetzgeber hatte 2 Jahre Zeit, um das in anwendbares Recht zu gießen, das dann für seine Unternehmen passt. Und ich meine, muss man sagen, oder gerade wenn man Deutschland jetzt, so wie ich versuche, also ich beobachte natürlich Deutschland, aber hier ist es ist symptomatisch für die vorherrschende Inkompetenz hier. Weil die haben das komplett verpasst, oder jetzt kommt irgendwie euer Seehofer und ja, wir drängen da auf eine rasche Lösung des Abmahnproblems, weißt du, so 10 Tage nach Einführung. Also das ist wirklich hardcore.
Ja, hier sind wir völlig...
Ich meine, die haben es verschlafen, 2 Jahre lang.
Das wollte ich, insofern hast du das wunderbar auf den Punkt gebracht, genau das wollte ich eben sagen, dass man da irgendwie eine Idee hat, aber dass diejenigen, die das dann umsetzen sollen und die es dann an ihre Bürger bringen, das irgendwie überhaupt nicht hinkriegen. Und wenn du jetzt gerade so schön sagst, das ist vor 4 Jahren diskutiert worden, guck dir mal an, was innerhalb der letzten 4 Jahre auch so mit gerade mit diesem Thema Datenschutz, mit der Debatte passiert ist. Da hatten wir noch keinen, wie hießen die nochmal, die Analytiker hier, wie hießen denn diese Facebook-Leute? Cambridge Analytica, da hatten wir noch nicht diese ganze Trump-Diskussion, diese ganzen Hate-Speeches und innerhalb von 4 Jahren, da ist doch extrem viel passiert und jetzt kommt so ein Gesetz, was dann jetzt mal so langsam wirksam wird. Ich habe auch gehört, dass wenn bei den Landesdatenschutzbeauftragten, wenn du jetzt als Kleiner da anfragst, sag mal, was bedeutet das denn für mich? Hey, sag mir mal, was muss ich machen? Dass die völlig überfordert sind, weil die überhaupt gar keine Personalkapazitäten haben oder nicht entsprechend ausgebildet sind. Also das ist so ein Gesetz, wo man sagt, oh ja, wir machen jetzt mal was für den Datenschutz. Und aber die ganze Infrastruktur ist, ich meine, es erinnert mich so ein bisschen an Deutschland, High-Speed-Internet-Land. Und wir wollen seit, weiß ich was, geführten 20 Jahren, wollen wir Hochgeschwindigkeits-Internet überall haben. Und du hast es immer noch nicht und du wirst es auch in 2025 noch nicht haben, weil die ganze politische Hintergrund und die ganze, also das, was man dann tatsächlich machen müsste, um das auch durchzuführen, das einfach gar nicht passiert. Mhm. Also, und das ist so ein Ding, was man sieht. Also die Idee vom Datenschutz und ist gut, diskutieren wir ja hier schon seit Jahren, dass man sich mit seinen Daten, auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, also ich meine, jeder, der sich mit Facebook beschäftigen sollte oder mit diesen anderen Diensten, dass diese Dienste nicht umsonst sind, sondern wir bezahlen da halt mit unseren Daten, auch wenn sie kostenlos sind. Das ist ja, sollte ja auch keinen überraschen. Und wenn du dann als eben als Kleiner, der sich auch auf diese Dienste irgendwie verlässt oder mit diesen Diensten arbeitet, jetzt plötzlich in die Verantwortung reinkommst, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, da was zu machen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass man das irgendwie viele Dinge abschaltet. Und dann ist, ich sag mal so, wir haben ja noch dieses andere Urteil jetzt gerade gehabt vom Europäischen Gerichtshof, dass die Betreiber von Facebook-Gruppen und Facebook-Fanpages, glaube ich, von diesen beiden, mit in die Haftung nehmen, was mit deren Daten geschieht bei Facebook, wobei dieser Betreiber dieser Gruppen de facto überhaupt gar keinen vernünftigen Rückgriff darauf haben, wir überhaupt gar nicht wissen, was da passiert. Was ich interessant fand, ist, dass das auf einen Rechtsstreit oder auf eine Klage vom, ich glaube, vom Landesdatenschutzbeauftragten Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2011 beruht. Mhm. Das sind jetzt also 7 Jahre vergangen, bis jetzt mal ein Urteil gefällt, oder zumindest ein Urteil gefällt worden ist, ein Rechtsspruch erfolgt ist, dass du da haftbar für bist. Was ist jetzt in den letzten 7 Jahren passiert? Ja. Und wie viele Hunderttausende von Gruppen gibt es da, wo die Menschen sich drüber organisieren, was sie jetzt in der Regel dann als positiv empfinden? Jetzt kommt man und sagt, nee, das, was ihr da macht, also die du es betreibst, du bist jetzt dafür haftbar und dich kann man dafür auch an die Kandare kriegen. Dass das jetzt als nicht unbedingt positiv empfunden wird, das finde ich sehr verständlich. Also da läuft irgendwas ziemlich, also wie du so schön gesagt hast, da läuft irgendwas komplett auseinander. Einmal vom Anspruch her, guten Datenschutz oder mehr um die Daten zu kümmern. Und auf der anderen Seite die entsprechende Umsetzung, die öffentliche Wahrnehmung und die Unterstützung und den Support für diejenigen, die davon betroffen sind.
Mhm. Ja, dieses Urteil hier ist, habe ich auch beobachtet und das, wenn man sich ein bisschen einarbeitet, woher das kommt und warum das so ist, ist das etwas komplexer und es kommt zu einer extrem blöden Zeit, oder? Und weil es sich jetzt so ein bisschen überschneidet mit der Einführung des GDPR. Wie du gesagt hast, das ist schon seit längerer Zeit ist das in Mache oder bis das hier entschieden wurde oder bis das Gericht gehalten wurde. Auf der anderen Seite kann man es natürlich positiv sehen, oder es könnte sich auch alles zum Guten wenden, oder die Datenschutzbehörden gehen gegen Facebook vor, Facebook passt die eigene Verarbeitung an, es wird transparenter und bietet die Möglichkeit, die Insights für die Facebook-Seiten abzuschalten. Oder dem Nutzer eine Option zu geben, Facebook ohne Werbetracking zu verwenden. Weil es geht ja um das, oder? Das ist ja quasi der Schlüssel dazu, weil auch Google Analytics muss quasi anonymisiert sein, oder? Sonst ist es nicht konform. Und ich kann das ja bei Google Analytics einstellen, oder? dass ich quasi anonymisierte oder pseudonymisierte IP-Adressen übermittle, solche Dinge. Und das muss Facebook einfach auch tun. Also es ist nicht unbedingt schlecht. Die Auswirkung, also quasi in der technischen Umsetzung, in der Auswirkung kann es schwierig sein. Auf der anderen Seite könnte Facebook natürlich eine Gebühr anbieten nicht unbedingt Umsatzverlust ermitteln, vielleicht sogar so einen Gewinn erhöhen. Und dann wären doch auch wieder beide Parteien zufrieden, oder? Also das heißt, Unternehmen und öffentliche Stellen könnten dann ihre Facebook-Seiten ohne Angst vor den Datenschutzbehörden oder Abmahnung nutzen, wenn sie das zum Beispiel anbieten würden, oder? Ich kann Ich kann eine Facebook-Seite haben oder ich kann eine Facebook-Fanpage haben, wie die so schön heißt, die kein Datentracking anbietet. Dafür kostet sie 12 Euro im Jahr.
Mhm. Oder? Ja.
Aber das ist nie eine Option bei Facebook. Bei Facebook ist immer alles oder nichts, oder? Also auch jetzt, jetzt wo das GDPR im Einsatz ist, muss ich mich bei Facebook entscheiden. Hier sind die neuen AGBs. Akzeptiere sie oder lösche sie. Und ich meine, das ist so im Moment. Und ich habe jetzt da mich noch nicht entschieden, ob ich es löschen will oder meinen Account löschen will oder ob ich zustimmen will. Also im Moment nutze ich Facebook nicht. Kann es nicht nutzen. Das gleiche gilt für Instagram. Aber das ist eigentlich ja illegal, oder? Weil das müssten sie jetzt. Also ich muss quasi die Option haben, weiterzuarbeiten, ohne dass ich getrackt werde.
Ja, also da bin ich mal völlig einer Meinung mit dir. Was mir da bloß eben auffällt, ist die Zeit, die da vergeht. Ja? Also wir diskutieren jetzt über dieses Thema Datenschutz und diesen Vorgang. Wie gesagt, der ist jetzt 7 Jahre alt und das ist jetzt auch noch nicht endgültig entschieden, sondern das muss jetzt wahrscheinlich wieder zurück an die Gerichte, die dann im Einzelfall das nochmal prüfen werden. So, da gehen jetzt 8-9 Jahre ins Land und irgendwann wird dann rauskommen, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich. So, und dann wird man das entweder abschalten oder keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich meine, da sind 7 oder 8 Jahre lang Daten erstmal den Bach runtergegangen. Ja? Und das sind ja Dinge, die heute, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das ist ja bei allen anderen Geschichten, die jetzt im Internet und im Netz passieren, und ich werde nachher noch ein bisschen was über ein AWS-Summit erzählen, mit was mit Big Data und so weiter passiert. Wenn du da Prozesse hast, die eben 7, 8 Jahre laufen, das sind ja Generationen, die von Zeitabläufen her passieren. Also die Geschwindigkeit, mit der darauf die öffentlichen oder die rechtlichen Instanzen und die Verantwortlichen darauf reagieren, das ist ja einfach viel zu langsam. Und diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, das kann doch eigentlich, das hört sich zwar alles jetzt ganz gut an und irgendwann werden wir auch Facebook dazu kriegen, dass sie jetzt ihre Datenschutzbedingungen ändern und dass sie da was reinbauen und so weiter und so fort. Ja, klar, aber das hätte man doch viel, viel früher schon mal anfangen müssen.
Ja, einverstanden. Da haben wir auch schon viel darüber gesprochen. In der Politik ist es einfach so, dass Dinge nicht schnell passieren, auch im Recht nicht, weil es einfach ein Thema sein muss, das auch über ein paar Jahre auf der Agenda sein wird, oder? Es gibt auch Dinge, die poppen hoch und verschwinden dann wieder, oder? Und es gibt einfach Dinge, die bleiben. Und was ja herausgekommen ist aus diesem gesamten Prozess, ist das europäische Datenschutzgesetz. Das ist jetzt da. Das ist ziemlich griffig. Es geht genau dorthin, wo viele Leute es haben wollen, wie zum Beispiel ich. Geht dorthin, passt. Jetzt ist es da. Jetzt haben die Leute auch die Werkzeuge und jetzt wird es schneller gehen, oder? Aber es hat eine Zeit gebraucht, bis man sehen muss, wo muss man den Hebel ansetzen und wo braucht es Werkzeuge, um diese Dinge zu regulieren? Und was muss überhaupt reguliert werden? Weil es war von Anfang an nicht klar, was passiert. Das war auch bei Facebook nicht klar. Wir erinnern uns an diese Cambridge Analytica-Geschichte, oder? Zu dieser Zeit dachte Facebook, ihr Geschäftsmodell sei Apps und nicht Werbung. Und jetzt wissen wir, es ist Werbung, oder? Also das hat sich auch geändert, oder? Da hat Facebook auch Zeit gebraucht. Das ist ja nicht so, dass auch auf Facebook pivotiert. Und in diesem Sinne passt das schon. Auch wenn es für uns manchmal ein bisschen frustrierend ist, dass es so lange geht. Aber es passiert was.
Aber jetzt mal nochmal, regulieren wir jetzt oder kriegen wir jetzt Probleme in den Griff, die wir eigentlich vor, ich sag mal, gefühlt 10 Jahren hatten? Und die aktuellen Probleme oder die aktuellen Dinge, die heute im Netz passieren mit Big Data, mit AI und so weiter, die jetzt nochmal ganz andere Probleme schaffen, die regulieren wir noch gar nicht, weil wir uns damit noch gar nicht beschäftigt haben. Und dann müssen wir jetzt wieder 10 Jahre warten, bis dann irgendwann ein Gesetz kommt, was dann sagt, oh, vor 10 Jahren, da seid aber ganz böse auf die Schnauze gefallen. Was ich also finde, ist dieser Zeitfaktor, weil du sagst, ganz klar, sowas muss ja auch länger besprochen werden. Und meine, ihr in der Schweiz, ihr setzt euch ja doch dann immer ums Lagerfeuer zusammen, diskutiert das und macht eine Volksabstimmung oder wenn ich das so richtig habe, in Erinnerung habe, und dann kommt irgendwann mal eine entsprechende Entscheidung. Aber bei uns dauert das dauert doch einfach viel zu lange. Die ganzen Prozesse müssten sich doch ändern, um mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Sonst ist man doch eigentlich immer nur im Hinterher und repariert Dinge, die dann irgendwann, ja, wo dann sagst, okay, jetzt reparieren wir das. Und ich sag mal so, wir haben ja diverse Online-Portale, ich meine StudiVZ und keine Ahnung, was wir alles haben, schon verschwinden sehen. Jetzt nimm mal an, jetzt wird Facebook, müsste seine ganzen Datenbestimmungen, sein ganzes Geschäftsmodell ändern und dann ist morgen eben, weiß ich was, Jodel oder irgendwas anderes der nächste heiße Scheiß und dann geht's dahin. Und dann ist das andere einfach mal weg und dann haben wir was, ich sag mal, in der Richtung reguliert, was es dann eigentlich gar nicht mehr gibt und was dann vielleicht in Zukunft kommt, ist dann wieder auf ganz anderen Wegen unterwegs. Also ich finde, wir sind einfach viel zu langsam, um auf diese ganzen technischen Veränderungen auch vom rechtlichen Rahmen her zu regulieren und hetzen da immer bloß hinterher, was uns dann eben diverse Probleme bringt.
Das ist vermutlich schon so, oder? Ich mache natürlich kein Straßenverkehrsgesetz, wenn es noch keine Autos gibt. Und ich kann die Straßenverkehrsgesetze nicht für selbstregulierende Autos anpassen, wenn ich nicht weiß, was passiert mit den selbstfahrenden Autos. Wo sind die Probleme? Das müssen wir so ein bisschen, du machst mal eine Ausnahme, lässt das mal zu, schaust zu, was passiert, oder? Überfahren die nur ältere Leute oder überfahren die nur Kinder? Und dann probiere ich hier ein Gesetz zu machen. Aber hier bei der Datenschutzgrundverordnung muss man sagen, die Leute, die das gemacht haben, und ich kann da wirklich jetzt nur von einem sprechen, der ich in diesem Interview gehört habe, der Mann ist hochkompetent, der weiß genau, was der sieht, also der sieht in die Zukunft, ist falsch gesagt, aber die hatten diese neuen Technologien im Griff und auch im Kopf und deswegen ist das Problem auch so, dass sie wirklich sagen, also nicht das Problem, aber deswegen haben wir heute so ein bisschen ein Problem, weil es schon zwei Schritte weitergeht und sagt, hör zu, das sind private Daten, die gelten als schützenswert. Und hier sind schon die Verarbeitungen in Big Data Clustern eben mit eingerechnet. Und das führt dann halt dazu, dass heute solche Dinge wie E-Mail-Versand einfach schon mitgearbeitet werden, weil man davon ausgeht, in ein paar Jahren wird E-Mail halt nicht mehr verschickt, sondern irgendwie anders abgefackelt, oder? Und diese Daten, die geschützt sind, werden in einem anderen Kontext verarbeitet. Und ich glaube, genau das haben sie da gemacht und deswegen geht es vielen Leuten ein bisschen zu weit. Auf der anderen Seite, viele dieser Gesetze oder quasi die meisten der Gesetze, die heute die Leute in meiner Filterblase bemängeln, waren eigentlich schon mit dem alten Datenschutzgesetz in Deutschland wie auch in der Schweiz, waren schon geschützt. Wir haben uns einfach nicht darum gekümmert. Und ich meine, das müssen wir nicht nur Google und Facebook und den Amazons dieser Welt anheften, sondern auch unseren eigenen Leuten. Oder? Also diese Wahrnehmung, also diese Wahrnehmung, die wir hatten, was sind geschützte Daten und was sind es nicht, da haben wir uns nicht darum gekümmert. Wir haben es an vielen Orten unterschrieben, wenn wir Subcontracting-Aufträge angenommen haben und. Aber wir haben es unterschrieben, es stand drin, aber wir haben uns nicht darum gekümmert. Auch wir oder auch in meiner Firma, wo wir quasi probieren, diese Dinge gut zu machen, aber haben wir so viele Verstöße gemacht, oder dass wir Daten nicht gelöscht haben, nachdem die Aufträge weg sind oder die E-Mail-Adressen, Kontaktdaten von den Leuten, die Telefonnummern der Leuten. Das wäre schon mit dem Datenschutzgesetz in der Schweiz von 1995, hätten wir die löschen müssen. Wir haben es nicht gemacht. Und jetzt kommt es und sagt, jetzt bezahlt ihr für das. Weißt du, so quasi 20 Jahre später kommt jemand und sagt, okay. Und alle sagen, das ist schlimm. Nein, es ist nicht schlimm. Wir haben uns einfach nicht darum gekümmert. Haben aber immer Facebook und Google bemängelt, dass sie sich auch nicht darum kümmern. Aber wir haben es eben auch nicht gemacht, oder? Und dieser Mindset, der hier endet, ich glaube, das ist nicht schlecht. Und ich sehe das an unserer eigenen Software, die wir hier bauen, was wir für konzeptionelle Denkensfehler hatten, oder? Weißt du, so Datensparsamkeit war bisher kein Thema. Und ich sehe, das hat sich schon geändert wenn ich mit meinem Architekten bespreche, über welche Audit-Logs, wenn wir Diskussionen haben, was kommt ins Audit-Log, dann ist nicht mehr einfach alles, weil das war bisher gar keine Diskussion, sondern wir haben einfach alles geloggt, was wir können. Heute ist die Diskussion, was können wir weglassen, was ist nicht dringend konzeptionell notwendig und wie pseudonymisieren wir. Also hat sich schon geändert und ich glaube, das ist zum Guten. Und wenn du 5 Jahre in die Zukunft schaust, we good. Und dann können wir nämlich auch diese ganze Big Data, all diese schöne Technologie einsetzen, ohne dass wir irgendwelche Grundgesetze der Menschen auf Privatsphäre verletzen. Und das wollen wir ja. Wir wollen Technologie einsetzen, das Beste aus der Technologie machen, die uns als Gesellschaft weiterbringt, aber ohne, dass wir konstant Grundgesetze missachten. Und das wäre doch irgendwie erstrebenswert.
Ja, ich meine, es gibt ja Beispiele dafür. Ich sag mal, China, da gibt es kein Facebook, da gibt es kein ähnliches. Die haben alle ihre eigenen Netze und machen damit alles super toll. Und haben dann, ich weiß jetzt aber nicht, ob die jetzt, sagen wir mal, so datenschutztechnisch da ganz weit vorne sind.
Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die chinesische Gesellschaft jetzt das erstrebenswerte Ziel ist, aber ich kann es final nicht beurteilen.
Aber es läuft ja irgendwo darauf, also ich meine, da ist ja zum Beispiel, da hat man ja eine Regulierung gefunden. Also ich meine, die Frage ist ja auch was, wir haben das jetzt gesehen, dass amerikanische Zeitungen dann einfach mal am 25. Mai ihre Seiten für Europa, ich sag mal, wir können es jetzt im Moment nicht anbieten, weil wir müssen erstmal gucken, was wir eigentlich mit euren Daten machen, was ja gut ist, will ja gar nicht sagen. Ja, aber dass dann plötzlich einfach bestimmte Dinge einfach ausgegrenzt werden, einfach nicht mehr verfügbar sind. Und wir haben ja jahrzehntelang immer gesagt, das Internet ist die offene Kommunikationsplattform, mit der wir alle weltweit näher rücken, miteinander uns austauschen können. Ja, ich meine, du siehst
das. Aber hör zu, das ist das nicht. Aber es ist Ursache und Wirkung. Es ist doch ein Ursache- und Wirkung-Problem. Ist die Ursache der Datenschutz oder ist die Ursache, dass diese Leute über ihre Website so viele Daten von uns gesammelt haben, dass sie jetzt Angst haben, verklagt zu werden? Und das ist doch das Problem. Weißt du, niemand wird angeklagt, weil er irgendwie eine IP-Adresse nicht pseudonymisiert gespeichert hat. Sondern um das geht es ja nicht. Und ich glaube, das ist hier der Punkt. Also was haben die Leute mit unseren Daten, die angefallen sind, gemacht? Was haben sie auf unsere Rechner gespeichert, um uns zu tracken? Was wussten die Leute, wo ich überall im Internet war? Welche Verbindungen zu Facebook-Profilen, Twitter-Profilen und so weiter haben die gemacht? Was wussten die über Google von uns, von YouTube? Was wusste, wenn ich auf diese Webseite komme, welche Filme ich am Vortag geschaut habe? Diese Daten sind das Problem. Und diese Leute haben offensichtlich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Weil wenn ich hier sauber geblieben wäre, einfach ein bisschen analytisch gemacht habe, dann ist das alles kein Problem. Aber wir sprechen nicht von dem, oder?
Naja, ich meine, dieses Analysieren und die Verhaltensanalysen führt natürlich auch dazu, wie man so schön sagt, dir ja, ich sag mal, mehr getargetete Themen auszuwählen. Wir gehen ja alle von diesen Graphentechnologien aus, die dir bessere Ergebnisse liefern sollen, die müssen aber irgendwie das Ganze lernen, die dir eben nur noch die Werbung einspielen, die vermutlich für dich interessant ist. Und das merkt man ja auch, dass wenn man heute auf bestimmte Seiten geht und man nicht den Adblocker da eingeschaltet hat, dass dann Werbung kommt, wo du sagst, oh ja, das ist jetzt, irgendwie habe ich da schon einmal nachgesucht oder das könnte mich interessieren. Du merkst ja schon, dass das irgendwie auch personalisiert ist, was ja immer.
Ja, und location-based, oder? Ja, wo natürlich. Bin ich, oder? Weißt du, diese location-based Geschichte, oder? Wenn ich auf zwei Handys schauen am gleichen Ort Werbung an, haben ähnliche Werbung. Also, weißt du, das ist Horror. Also, weißt du, das ist Horror. Wir hatten letztens so eine Geschichte bei uns, wo wir über einen Ferienort gesucht haben. Wir waren nebeneinander. Und er hat gesucht, ich habe gesucht und danach, also wir haben miteinander, nicht er hat gesucht, ich habe gesucht, wir waren nebeneinander, er hat nicht gesucht, ich habe gesucht und wir haben über das gesprochen, also mündlich. Und danach gingen wir auf eine Seite, war er auf einer Seite und sagte, hör zu, ich habe jetzt hier im Ad-Bereich Inserate von Slowenien, über das wir gesprochen haben. Also du sagst, hey, wir sind, dass auch die Location der Handys wird entdeckt und dann geht man davon aus, die kennen sich ja und irgendwie müssen zusammen sein, weil die sind im selben Raum, rein von der SID vermutlich, von Wireless LAN. Und das geht dann schon ziemlich weit. Kann man sagen, ist alles gut, um hier persönlich zugeschnittene Werbung anzuzeigen, aber das geht einfach zu weit. Und das ist genau diese Dinge, die wir pseudonymisiert, anonymisiert machen können, oder? Aber wir wissen heute, das wird nicht anonymisiert oder pseudonymisiert gemacht.
Ja.
Gut.
Gut.
Komm, gehen wir ein bisschen weiter.
Wir müssen damit jetzt leben. Schauen wir mal, was passiert in der Richtung. Ich sag mal, im Prinzip ist es gut, dass Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, dass vielleicht sich jetzt viele, die sich nicht darüber gekümmert haben, mehr gucken, was mit ihren Daten passiert und dass dann auch was mit den Großen passiert und dass vielleicht die Kleinen dann erstmal ermahnt werden, um was besser zu machen, bevor sie dann gleich in den Ruin gestürzt werden.
Genau.
So, was haben wir denn noch auf unserer großen Liste?
Ja, genau. Wir haben Google wurde vor Gericht gezerrt, endlich in den UK, weil sie eben genau diese Datenschutzverordnung nicht einmal im Grundsatz eingehalten haben, oder? Hier geht es um das Blocken von Tracking-Cookies und anderen Pixeln, die rein geschmuggelt wurden, auch wenn ich gesagt habe in meinem Browser, dass ich nicht von Dritten getrackt werden möchte und eben auch keine Cookies akzeptiere. Da haben sie trotzdem über ein unsichtbares Formular, das sie da in ihre Google Plus und Facebook Buttons reingepackt haben, konnten sie dann eben trotzdem weiterhin, also quasi wenn eine Webseite aufgerufen wurde, konnten sie trotzdem Tracking Code einschließen. Und also hier geht es vor allem Google und Facebook, aber Google ist jetzt das erste Verfahren, das öffentlich gemacht wurde oder das quasi jetzt durchgezogen wurde und auch darüber berichtet wurde. Und ja, und vor Gericht war einfach spannend, oder? Man hat also einfach so getan, dass als jemand diesen Plus-1-Button einfach möchte. Also quasi die Idee ist ja, niemand hat gesagt, ich möchte diesen Plus-1-Button nicht und deswegen hat der Benutzer eigentlich akzeptiert, dass er diese Funktion möchte, weil diese Funktion, ein unsichtbares Formular auf einen Browser zu bringen, ist ja, also quasi indirekt hat der Nutzer zugestimmt, weil sonst müsste er sagen, ich möchte diesen Plus-1-Button nicht. Und die Funktion, ein unsichtbares Formular abzulegen, ist ja eine bekannte Methode, die eigentlich jeder Browser zulässt. Und so hat sich Google probiert, aus der Affäre zu sprechen. Also quasi das Ausnutzen einer Sicherheitslücke nennt man dann einfach bekannte Funktion und behauptet das so ins Blaue hinein. Es ist unglaublich. Zudem wurde natürlich gesagt, das Tracking ist auch nicht, wäre auch nicht personenbezogen worden. Es ist ein bisschen eine Frechheit und das zeigt genau dieses Mindset. Das Mindset ist noch von vorgestern, aber mit diesen solchen Gesetzen beginnt das zu kippen, oder? Hier musst du hin. Und das beginnt auch zu kippen bei Microsoft und iOS. Hatten wir gestern, wir zwei schon darüber gesprochen. Das ist etwas, was mich sehr, sehr ärgert und was auch mit der neuen Datenschutzverordnung nicht mehr zugelassen wird. Beim Office für Mac werde ich gezwungen, die Diagnosedaten zu übermitteln. Es gibt zwei Stufen, volle Analyse und irgendwie beschränkte Analyse. Bei der vollen Analyse werden sogar Teile des Word-Dokuments mitgeschickt. Und bei das steht. Und was bei der beschränkten Daten übermittelt wird, ist eigentlich nicht ganz so klar.
Also müsste man eigentlich und, da auch komplett ausopten können nach Daten, wenn ich das so
genau,
durch Datenschutz.
Ich müsste ausopten können, kann ich aber nicht. Es gibt kein Opt-out. Und das Schlimme ist, wenn ich das Fenster schließe, also wenn ich quasi, es gibt nur quasi zustimmen oder ich kann das Fenster schließen, wenn ich das tue, nimmt das Microsoft als volle Zustimmung für die maximale Übertragung. Und das ist genau wiederum dieses falsches Mindset. Das ist einfach nicht okay. Ich glaube einfach auch hier, oder genau solches Verhalten, hier braucht es wieder mal eine saftige Strafe oder hier muss diese Firma einfach hingewiesen werden, ihr denkt falsch. Oder?
Ja, also da muss, ich meine, auf der anderen Seite, ich hatte jetzt irgendwann vor 3 Wochen dieses Spring-Update von Windows 10 und dann wartet man ja halt irgendwie eine halbe Stunde, weil dann irgendwie rödelt das ganze System und dann irgendwann ist es wieder da und du startest dann plötzlich und dann ist man da aber erstmal durch, ich glaube, 8 bis 10 Screens durchgeführt worden, wo dann stand, so und wir haben jetzt hier diese Einstellung und willst du jetzt diese Sicherheitseinstellung, willst du diese Sicherheitseinstellung, hier kannst du das einschalten und das ausschalten, abgesehen erstmal von den Telemetriedaten, wo du dann auch sagen kannst, eingeschränkt oder voll. Genau. Aber du hast jetzt so
ohne
viele...
kannst du nicht. Ohne kannst du
genau,
nicht.
Ja, oder? Genau, aber es ist, glaube ich, bei Windows genauso. Also nicht nur bei Mac, sondern auch bei Windows ist das so.
Ohne Telemetrie kannst du nicht.
Genau. Und du guckst jetzt also da rein und hast jetzt aber so viele Möglichkeiten, da einzustellen, was du dort, zumindest wird es transparent, was für Dinge da hast, die früher irgendwo in der Systemeinstellung vergraben waren. Jetzt wird dir das alles nach und nach aufgeschrieben. Du sagst, oh Gott. Und man merkt ja selber, man muss sich dann eigentlich auch selbst umstellen, weil du siehst jetzt, oh Gott, jetzt kommen da 7 oder 8 verschiedene Screens. Ich mache mal einfach ja. So wie man es früher bei AGBs auch gemacht hat. Aber eigentlich, wenn du da dann dieses Screenzimmer anguckst, sag, was kommen denn da für Daten? Was wird denn da abgefragt? Wo kannst du den Haken hier setzen, ob du das willst oder nicht willst? Dann beschäftigt man sich schon damit. Also ich sag mal, da ist auch bei dieser Installation dieses Thema, macht das ein bisschen transparenter, worum es da eigentlich geht. Fand ich da schon sehr interessant, wie das gelöst ist. Das hat man bei anderen Dingen, die sich jetzt neu installiert haben, hat man das auch gemerkt, dass da der ein oder andere Screen vorgeschaltet worden ist, wo gesagt wird, okay, du hast jetzt hier folgende Einstellungsmöglichkeiten, mach mal dies und jenes. Ja, also da merkt man schon, ich weiß nicht, ob das jetzt mit GDPR zusammenhängt und so weiter, aber dass da der Weg in die Richtung geht, wo man das transparenter macht. Im ersten Schritt, dass man selber als Anwender besser darüber informiert wird und verständlicher darüber informiert wird, was da eigentlich passiert und was im Hintergrund passieren könnte, wenn du diesen Schalter setzt oder nicht setzt. Das fand ich
schon interessant. Ja, ist richtig, oder? Trotzdem kann ich auch die Möglichkeit sagen, möchtest du irgendwelche Daten an Microsoft übermitteln? Ja oder nein? Weißt du? Also dieses Ding muss es geben, oder? Dann sagst du nein und dann sagst du, Alexa funktioniert nicht. Nein, nicht Alexa. Cortana funktioniert nicht. Bing funktioniert nicht. Was weiß ich. Also das könntest du auch tun, dass du sagst, nein, aber ich möchte schalt ab, aber ich möchte Cortana haben. Weißt du, man könnte es auch umgekehrt tun, oder? Aber trotzdem, heute, zumindest in der Consumer-Version von Windows 10, kann ich die Telemetriedaten nicht abschalten. Also ich kann nicht, Windows 10 funktioniert nicht, ohne dass ich, dass es nach Hause telefoniert. Ja. Und ich bin jetzt hier nicht der Rechtsprofessor, aber ich gehe davon aus, dass Windows 10 lässt sich, zumindest was die Consumer-Version angeht, in Deutschland nicht legal nutzen. Weil auch hier, Grund ist die zwingende Einwählung in die Lizenzbedingung. Deren Klauseln und die fehlende Möglichkeit, die Übermittlung von Daten dauerhaft abzuschalten. Also ich glaube nicht, dass das geht.
Spannend zu sehen. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Also ich denke auch, dass man, ich habe mir auch nur, du hast ja immer die Alternative, dass du sagst, nein, ich nutze diesen Dienst überhaupt nicht, ich nutze dann was anderes. Auf der anderen Seite, die rechtliche Situation ist ja so, dass man als Anwender eben tatsächlich die Möglichkeit haben sollte, ich möchte, dass nichts über mich gespeichert wird, ich möchte trotzdem einen Dienst nutzen. Ne? Das ist ja eigentlich so, was ich so als eine der Hauptcredos da mitgenommen hat. Also ich, auch wenn ich keine Daten übermittle, sollte ich trotzdem die Möglichkeit haben, diesen Dienst zu nutzen, ob das möglich ist.
Ja.
In unserer Welt heute, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber du hast ja auch gesagt, auch bei Apple gab es ja einiges Neues. Habe ich auch gesehen. Wurde ja die Worldwide Developer Conference war letzte Woche. Und ich sag mal so, nee, lassen wir mal anders anfangen, weil wir gerade bei Microsoft, weil ich wollte, den Bogen will ich jetzt anders spannen. Microsoft hat ja jetzt GitHub aufgekauft.
Ah, okay.
Das war ja aber, eigentlich so. Das war
genau, jetzt warst du aber woanders.
Genau, ich war jetzt schon einen Schritt zu weit. Ich war jetzt schon, weil wir die ganze Zeit in der Vergangenheit rumgerührt haben, habe ich jetzt diesen Schritt verpasst. Nein, Microsoft hat GitHub aufgekauft und da kam jetzt natürlich gleich der große, also von vielen kam der, um Gottes Willen, jetzt wird diese Open-Source-Plattform von Microsoft akquiriert und das ist ja das Ende von GitHub. Auf der anderen Seite gibt es, weiß ich was, mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel, Zehntausende von GitHub-Repositories, die von Microsoft befeuert werden mit allen möglichen Open Source und SDKs und so weiter. Und Microsoft hat irgendwie ja auch gesagt, dass das GitHub eigentlich auch ein eigenständiges Unternehmen bleiben soll, wenn ich das so richtig gelesen habe. Gar nicht mal so im Detail, aber weil wir ja gerade auch eben nochmal über grundsätzliche Veränderungen gesprochen haben, Das ist der Reflex ist, den man sieht, Microsoft kauft irgendeine Open-Source-Plattform auf, um Gottes Willen, der Krake saugt sich jetzt wieder alles ein. So, das ist ja der klassische Reflex, weil man das über die letzten 20, 30 Jahre gelernt hat, das sind ja die großen mit. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Microsoft ja in den letzten Jahren, seitdem Satya Nadella da ist, unheimlich viel auch für die Open-Source-Gemeinde getan hat. Ob die es jetzt wollen oder nicht, das können wir jetzt gleich nochmal separat diskutieren, aber sie haben ja diverse Sachen Open-Source gestellt, sie unterstützen das, sie haben sich komplett Linux geöffnet, sie können das auf ihre ganzen Plattformen entsprechend hosten, Hauptsache du hast ein Abo von Microsoft, ansonsten kannst du da machen, was du willst. Da ist ja auch im Mindset, in der Unterstützung von entsprechenden Gruppen, ist eine ganze Menge passiert. Also ist immer unsere klassische Wahrnehmung, ist für vielleicht bei vielen immer noch, oh Gott, da kommt der Böse und macht das jetzt alles kaputt. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch mal anerkennen, dass da auch tatsächlich ein Wandel stattgefunden hat oder stattfindet, der vielleicht auch mal berücksichtigt werden sollte. Und insofern, bevor ich jetzt dir das Wort wieder zurückgebe, kriege ich jetzt noch den Bogen hin zu der Apple Keynote, weil ja nach der Apple Keynote, ich habe diese verfolgt und die Ankündigungen, die da waren, ich sag mal, das war jetzt nicht so das super Revolutionäre, aber man hatte irgendwie das Gefühl, mit den nächsten Versionen haben sie sich jetzt mal hingesetzt und haben vielleicht erstmal ein paar Dinge fertig gemacht und ausgearbeitet und nicht wieder nach dem neuesten Scheiß, nach dem neuesten Feature geguckt, sondern erstmal guckt, wo können wir denn Dinge, die wir festgestellt haben, die nicht so gut sind, die nicht so rund sind, die wir besser machen können und verbessern mal erst etwas. Das sind dann zwar nicht die großen Super-Hypes, aber das sind dann eben Dinge, die dann in der täglichen Arbeit einfach besser sind. Und für mich war zum Beispiel ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh, guck mal an, dass sie gesagt haben, oh, die neue Version, die wird auch noch runter bis zum Gerät gehen, was wir in 2013 rausgegeben haben. Also 5S auf dem iPhone wird das noch laufen, auf älteren Versionen, wo man sagen kann, ach guck mal, da ist jetzt nicht wieder, wir machen eine neue Version, aber du musst dann schon auf die neueste Hardware upgraden, damit du das überhaupt nutzen kannst, sondern wir versuchen das auch noch auf die alten Versionen zu unterstützen. Also das ist auch etwas, wo man, und dieses Feedback war, ist ja langweilig und da gibt es gar keine Innovation mehr und bla bla bla. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, vielleicht ist es mal ganz gut, dass man auch da vielleicht eine andere Wahrnehmung hat und sagt, vielleicht muss man ja wirklich mal sich hinsetzen, erstmal ein paar Dinge fertig machen und ein paar Dinge verbessern und ein bisschen anders machen und nicht immer nur den neuesten Scheiß raushauen. Und jetzt bist du dran.
Puh.
Das war jetzt ein
Tirade. Wo soll ich? Ja, aber es war eine gute Tirade. Also, GitHub. Ja, ich glaube, weißt du, wir haben auch schon im Vorfeld dieser Woche darüber gesprochen. Das Problem ist, dass es gibt einfach so Bereiche oder Microsoft hat so Bereiche, wo die Leute ein tiefes Misstrauen gegen sie haben. Nicht überall. Dass die sich geändert haben, gebe ich dir recht, aber es gibt solche Löcher, wo einfach ein ganz tiefes Misstrauen ist. Und das hat so eine Diskussion ausgeführt auf GitHub, oder? Ich glaube, das ist wirklich so das Problem, dass der Wandel zwar stattfindet, aber noch nicht überall. Und Leute, also die Entwickler, die auf GitHub ihre Projekte haben, treffen manchmal auf solche Bereiche und misstrauen deswegen der Firma noch komplett. Und ich glaube, also so eine große Firma wie Microsoft ist, kannst du das gar nicht global abschalten. Aber und deswegen gibt es immer wieder Bereiche, wo das halt einfach nicht funktioniert, wie jetzt in diesem Office für Mac. Auf der anderen Seite funktioniert es gut. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ihr gutes Recht. Es wird sich ja nichts verändern. Die großen Projekte, die auf GitHub entwickelt werden, wie Node.js oder Kubernetes. Ich glaube, die laufen da weiter, oder auch die Linux Foundation Family, die hier ist, das gehört ja nicht Microsoft. In diesem Sinne, ja. Ja, wir werden sehen, wohin es führt. Aber ich bin da eigentlich entspannt, muss ich sagen. Ich bin da entspannt, ich glaube nicht. Ich hoffe einfach, Microsoft lässt es, so wie es LinkedIn lässt, so die Unabhängigkeit, dass es nicht diesen Skype-Weg gehen wird, wo man es einfach irgendwann abschalten muss, weil das ist unbrauchbar geworden. Ich glaube, wenn sie das irgendwie sich selber überlassen und einfach den Besitztum haben, dann passt das schon. Und dann wird sich hier die Entwicklerbasis wieder wieder aufbauen oder zumindest halten, oder? Die werden jetzt irgendwie 20% Entwickler verlieren und dem Rest ist es egal, schätzungsweise so. Und zu Apple, ja, da bin ich froh. Ich glaube, das ist ja auch ein Kritikpunkt, oder? Dass die Software reift beim Kunden. Und finde ich sehr gut, dass ihr ein Unternehmen auch mal den Mut habt, ein Major Update hinzulegen, eine neue Versionsnummer anzugeben und zu sagen, ist ein Maintenance Update. Wir haben einfach alles mal gefixt, ein bisschen schöner gemacht, viele APIs neu gebaut, hier from scratch. Und wir haben so viel Arbeit in den zugrunde liegenden Code gelegt, dass wir dem eine neue Versionsnummer geben müssen. Mhm. Das manifestiert sich nicht in den Features oder nur wenig in den Features. Dafür wird das System besser und läuft damit bis irgendwie Geräte, die vor 5 Jahren aktuell sind. Okay, take that. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Bin ich sehr, sehr froh.
Ja, und ich denke mal, für mich, wie gesagt, ist der Punkt, auf den ich hinweisen wollte, dass man einfach auch seine Wahrnehmung von seinen Vorurteilen vielleicht mal überdenken sollte, weil wir sind in einer hochdynamischen Zeit, wo sich ganz vieles entwickelt. Und da sind, wie du sagst, dieses tief liegende Misstrauen gegen die alten Vorstellungen, da muss man auch sehen, dass sich bestimmte Dinge einfach verändern und auch diese Veränderungen mal anerkennen und ein bisschen bewerten. Also und nicht immer nur auf seinen Vorurteilen rumreiten.
Hast du es schön gesagt.
Ja. So, lass mich noch, ich guck mal auf die Uhr.
Wir sind warst am AWS Summit, gell?
Das wollte ich gerade noch sagen, weil da kann ich jetzt auch den wunderschönen Bogen hinkriegen. Als Erste, was mir auf dem AWS Summit in Berlin, in der Station, da wo eigentlich immer die Republika stattfindet, 4.500 Leute waren am ersten Tag da, war super organisiert, die Veranstaltung. Für mich ganz toll, spannend, auf eine Veranstaltung zu gehen, eine Partnerausstellung, wo du eigentlich, ich sag mal, keine Sau kennst. Nach dem Motto, du kommst ja, du weißt gar nicht, was die da alle machen. Die machen ganz viel Cloud-Management, Multi-Cloud-Management. Da waren ganz viele Anbieter da, die einfach dafür sorgen, dass wenn du irgendwelche Cloud-Anwendungen hast und da mein Empfinden ist, dass die Anbieter, also Azure und Amazon und so weiter, dass die einfach noch nicht genügend Services anbieten, damit ich das unternehmensweit dann übergreifend managen kann. Und da sind die alle dran tätig. Ganz viele waren da als Anbieter da und gar nicht so unsere klassischen, was man sonst so kennt. Sehr interessant zu sehen, was da passiert. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und das fand ich extrem, also nicht fand ich extrem cool. Es gab natürlich für diese Konferenz auch eine App, die man sich auf sein Handy runterladen konnte, um dann die Agenda einzusehen und dann auch seine persönliche Agenda zusammenzustellen. Und das konnte man auch machen, ohne dass man sich dort anmelden musste. In der Regel ist, wenn du auf eine Konferenz gehst, lest dir eine Konferenz ab, um das erste Mal, mach ein Konto, melde dich mit Facebook an und so weiter und dann hier deine persönlichen Daten, bla bla bla, und dann kannst du das auch personalisieren. Bei dieser App nicht möglich. Jetzt kannst du natürlich sagen, da lief im Hintergrund irgendwas mit, okay, zweiter Fall, aber im Prinzip war das erstmal so die Empfindung, oh, guck mal an, da denkst du ja auch, Amazon gehört ja auch eher zu den Datenkraken, aber diese App konntest du mal so benutzen. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Und das Zweite, was ich dann, habe ich mich dann auch an ein paar Sessions reingesetzt. Eins ging über konvolute neuronale Netze. 2 Stunden Deep Level 400 Session und so weiter. Ich habe die erste Stunde, gab es so ein bisschen Theorie über solche Dinge. Das war, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das verstanden habe, aber man hat mal einen Eindruck davon bekommen. Was dann aber spannend war, war die zweite Stunde, wo man dann gezeigt hat, also pass mal auf, dann gehst du jetzt auf AWS und dann machst du mal hier den Schalter und den Schalter und den Schalter und dann machst du mal hier SageMaker und dann gibt's hier ein Template und dann bist du in 10 Minuten, schaltest du mal hier die 120 Instanzen dazu, damit du deine 50.000 Bilder mal schnell analysieren kannst und Häkchen und fertig. Aus die Maus. Und dann so zu sehen, diesen Weg von einer Stunde lang knallharter Theorie von neuronalen Netzen mit mathematischen Beziehungen und so weiter bis hin zur, und dann gehst du mal auf die Plattform und dann bist du als Data Analyst, musst du eigentlich im Hintergrund jetzt gar nicht mehr diese tiefen Kenntnisse davon haben. Du musst zwar schon wissen, was du damit machen willst, aber die technische Umsetzung, damit du das dann nutzen kannst, ich will nicht sagen auf Knopfdruck, aber super simpel. Oder auch die Das fand ich schon sehr imposant. Und das Zweite, was mir auch noch, im zweiten Vortrag war ich drin, da ging es halt um Alexa. Klar, war ich natürlich in den Vorträgen, die sich damit kümmerten. Und dann stellten sie unter anderem mit Spracherkennung und so weiter. Und dann gab es so ein WordPress-Plugin, das nennt sich Amazon Polly. Und das ist auch wieder, wo du sagst, okay, AI und so weiter. Bei Amazon Polly geht es darum, geschriebene Texte in Sprache zu übertragen. Also, dass du jemand hast, der dir das vorliest. Hört sich jetzt, sagen wir mal, nicht so super spannend an, geht aber über diese Plattform mit, ich weiß nicht, 25, 30 verschiedenen Sprachen und für jede kannst du dir 5, 6 Sprecher aussuchen, männlich, weiblich, die das dann auch entsprechend rüberbringen. So, und dann gibt's halt ein Plugin. Und dann natürlich kommt noch hinzu Übersetzung, auch ganz klar. In 6 oder 7 verschiedenen Sprachen kann das mittlerweile übersetzt werden. So, und dann hast du also ein WordPress-Plugin, das bindest du in deine WordPress-Seite ein. Das Einzige, was du dann brauchst, ist von Amazon der API-Key, mit dem du dann deine AWS-Links da ansteuerst. Trägst das da ein, sagst, okay, hier ist mein Key, und dann bindet dir in jeden deiner Artikel einen Audio-Player ein, wo dann den Artikel in dem Moment, wo du ihn published, nach Amazon überträgt, ihn sozusagen in Sprache umsetzt, macht daraus eine MP3-Datei, die legt er irgendwo auf S3 oder sonst wo ab und bindet die dann quasi in deine Webseite ein. Außerdem kannst du gleich noch die entsprechende die Übersetzung mit einbinden und hast das auch noch als Text in deiner Webseite dran. So, das ist ein Prozess von 10 Minuten und alle deine Beiträge sind in 6 verschiedenen Sprachen nicht nur zu lesen, sondern auch noch zu hören. Und dann kannst du auch noch, das geht dann auch noch, kannst du noch einen Haken setzen und alle deine einzelnen MP3-Dateien gleich in einen schönen Podcast-kompatiblen Feed übertragen, dass du diesen Feed an iTunes übermittelst und dann hast du gleich sozusagen aus deinen Beiträgen, die du in deiner WordPress-Seite veröffentlicht, noch einen schönen Podcast, der die Beiträge dir auch noch vorlesen lässt. Das ist alles noch nicht perfekt, es klingt nicht so schön, wie wir das machen mit dem Podcast, aber es ist verständlich, es ist machbar und das ist eine Sache, wenn denn dieses Polly-Plugin, ich habe es natürlich gleich auf meiner Webseite mal installiert, führt allerdings dazu, dass die WordPress-Installation an dem Punkt etwas zusammengebrochen ist, da müsste ich nochmal nachgucken, woran das eventuell liegt, aber im Prinzip AI, Sprachübersetzung, Translation, wirklich in 3 Zeilen, die du in einem WordPress-Plugin anpassen musst. Und dann hast du das. Ist schon beeindruckend.
Cool. Ne?
So, wenn du mich jetzt fragst, was sind da die GDPR-Implikationen dahin? Da habe ich dann, bin ich dann ausgestiegen. Da kann ich dann leider nicht
Ja, aber ich glaube, die wären gar nicht so schlimm. Wenn ich die Gesetze einhalte, dann bin ich ja irgendwo safe, oder? Und trotzdem kann ich die Dinge verarbeiten. Also das ist alles gar nicht so schlimm.
Ja, aber das
gar
ist nicht so schlimm. Ja, das ist aber das gibt ja immer noch so einen Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt bin ich hier in der Station, wo normalerweise die Republika sich die Netzgemeinde trifft. Du sitzt hier mit deinem iPhone, fotografierst gerade mal, wie die Leute hier mit Macs auf Amazon rumhuschen und dann die Cloud mit Azure verbinden und sagst, Donnerwetter, die Welt hat sich irgendwie schon verändert. Ja? Da, wenn man manchmal sitzt mal, guckst dir das so an und sagt, Donnerlittchen, da ist eigentlich was passiert in den letzten Jahren. Das hat früher mal ganz anders ausgesehen. Und da muss man sich, glaube ich, immer mal wieder zurücknehmen und dann, also ich bin ja, habe dann so ein bisschen, als ich diesen Vortrag da gesehen habe mit Polly, da kommt so ein bisschen die kindliche Freude auf, sagt, Donnerwetter, guck mal an. Sieht gut aus, ja, Donnerwetter.
Ja, und wir wollen das ja auch. Wir wollen das nutzen und das soll uns weiterbringen. Wir wollen aber nicht, dass irgendwann irgendwelche Daten, die ich irgendwann vor 20 Jahren dort eingegeben, ein Backlash auf mein Leben haben wird. Wir wollen ja nur das verhindern.
Ja, und
wir wollen ja nicht die Technologie verbieten.
Genau. Und da den Weg zu finden, dass gut, wollen wir mal hoffen, dass das mit den modernen Datenschutzgesetzen jetzt besser wird.
Schön gesagt.
Kann man dieses Schlusswort noch toppen?
Ich glaube nicht. Außer wir hätten noch eine gute Nachricht, aber die haben wir nicht.
Hast du keine gute Nachricht?
Haben wir gute Nachrichten? Haben wir
also gute? Ich habe ja im Hintergrund hier meinen Browser offen und ich stelle gerade fest, ich habe hier meine YouTube-Seite auf und ich sehe da unten eingestellt Sprache Deutsch, Ort Kolumbien. Wo kommt das denn her? Und auf der rechten Seite sehe ich hier so einen kleinen Bug. Da ist so in dem Browserfenster so ein kleiner Bug drauf. Und wenn ich da raufgehe, da kann ich raufklicken. Ich klicke da jetzt mal nicht rauf. Sonst geht es mir wahrscheinlich so wie Sandra Bullock in das Netz.
Bist du schon gehijackt?
Ich habe keine Ahnung. Das sieht mir, da ist ein kleiner Bug. Ich mache mal einen Screenshot davon, stelle ihn mal auf die Seite. Da ist ein kleiner, das ist ein kleiner Käfer rechts an der Seite in diesem Fenster, in diesem Browserfenster. Und den kann man anklicken. Also falls diese Sendung jetzt nicht mehr hochgeladen wird, dann wisst ihr, was passiert ist. Ich habe diesen Bug geklickt und es hat alles dann flachartig vernichtet. Alles zurück auf Endstation und ich werde dann zurück ans Lagerfeuer gehen und den Rest meines Lebens mit Keule und nach dem Jagen von Mammuts beenden. Machen wir eine Sommerausgabe? Machen wir Sommerpause? Ja oder nein?
Hey, wir ziehen es durch, wie immer.
Wir ziehen es durch, wie immer. Alles klar, dann gibt es eine neue Folge im Juli. Das war die Juni-Ausgabe. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback geben wollt, wir freuen uns natürlich immer darüber. Und in diesem Sinne, tschüss, liebe Zuhörer. Und lieber Chris, dir einen schönen Urlaub.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.